So, meine Damen und Herren, schönen guten Tag. Wir kommen langsam aber sicher in die Zielgerade dieser Vorlesung. Ich habe Ihnen in der letzten Vorlesung in sehr groben Zügen die ursprüngliche Theorie von John Rawls vorgestellt, um die natürlich keine Vorlesung dieser Art herumkommt. Ich will das in den wichtigsten Zügen nochmal resümieren und dann heute auf einen wichtigen Strang von Einwänden gegen Rawls Theorie, Einwände, wie sie im Grunde schon in den 70er Jahren vorgebracht wurden, eingehen. Rawls, hatte ich gesagt, ist am besten zu verstehen auf dem Hintergrund einer utilitaristischen oder rein konsequenzialistischen Vorstellung von politischer Moral. Und Rawls erhebt den Anspruch, eine zum Utilitarismus alternative Vorstellung zu entwickeln, die er Gerechtigkeit als Fairness nennt. Mit dieser Bezeichnung seiner Theorie als Gerechtigkeit als Fairness will Rawls im Wesentlichen sagen, dass man zu Gerechtigkeitsgrundsätzen und zur Einigung über solche Grundsätze am besten gelangt, indem man zunächst einmal die Art und Weise betrachtet, wie man solche Grundsätze rechtfertigen kann. Es ist also ein Weg über Verfahrensvorkehrungen hin zu Gerechtigkeitsgrundsätzen, den Rawls beschreiten will. Und er verwendet dann einige Mühe darauf, uns ein Modell für ein unparteiisches Überlegen zu geben, weil er der Ansicht ist, die ich ja auch in dieser Vorlesung lang und breit vertreten habe, dass Rechtfertigung von Gerechtigkeitsgrundsätzen Rechtfertigung vom Standpunkt der Unparteilichkeit aus sein muss. Das Modell für Unparteilichkeit, das Rawls selber entwickelt, soll speziell zugeschnitten sein auf Fragen der politischen Philosophie. Und für Rawls ist die wichtigste Frage der politischen Philosophie oder die grundlegende Frage, die nach der Einrichtung der gesellschaftlichen Grundordnung, das heißt derjenigen Institutionen und Verfahrensweisen, die Rechte und Pflichten sowie die Früchte der gesellschaftlichen Zusammenarbeit verteilen. Dieses Verständnis von Grundordnung verlangt nun nach Überlegungen, die Bürgerinnen und Bürger anstellen, von denen Rawls unterstellt, dass sie einem ganz bestimmten Gemeinwesen ihr ganzes Leben lang angehören werden. Wenn man so will, ergibt sich daraus der existenzielle Ernst der Frage nach allgemein gerechtfertigten Grundsätzen. Also die Frage ist für Rawls, welcher Art von Grundsätzen würden wir zustimmen, wenn wir nach diesen Grundsätzen unser ganzes Leben als Bürgerinnen und Bürger und als Kooperationspartner in einem bestimmten Gemeinwesen führen müssen. Rawls sagt nun, das ist ja der wahrscheinlich bekannteste Teil seiner Theorie, dass ein solches Überlegen nur dann unparteiisch sein kann, wenn die Parteien, die die Gerechtigkeitsgrundsätze festlegen, nicht wissen, welche spezielle Betroffenheit sie dabei zu erwarten haben. Mit Betroffenheit ist hier natürlich nicht irgendwie emotionales Betroffensein gemeint, sondern sachliche Betroffenheit. Also es geht um die Frage, wie ich selbst in der wirklichen Welt abschneiden würde, wenn ich mich auf bestimmte Gerechtigkeitsgrundsätze einließe. Zum Beispiel auf utilitaristische, von denen ich ja zu zeigen versucht habe, dass sie jedenfalls auf einer sehr grundsätzlich theoretischen Ebene ganz erhebliche, sogar existenzielle Opfer vom Einzelnen verlangen können. Rawls sagt also, um diese Frage zu beantworten, müssen wir in Unkenntnis all derjenigen Merkmale unserer selbst entscheiden, die uns zu parteiischem Urteilen verführen können. Und da sind natürlich die üblichen Kandidaten darunter, wie Geschlecht, Hautfarbe, aber auch etwa die besondere Vorstellung von einem guten und sinnerfüllten Leben. Also ob ich etwa ein religiöser, ein antireligiöser oder ein areligiöser Typ bin. Und ebenso, sagt Rawls, ist beispielsweise die Neigung zum Risiko etwas, was wir zum Zwecke des Herausfindens von Gerechtigkeitsgrundsätzen als unbekannt voraussetzen sollten. Bekannt muss den Parteien dagegen sein, dass es überhaupt einen Bedarf nach Gerechtigkeit gibt. Rawls spricht deshalb von den Anwendungsbedingungen der Gerechtigkeit, die gegeben sein müssen. Das sind im Wesentlichen maßvolle Knappheit von Gütern und ein lediglich begrenzter Altruismus der Menschen. Also die Menschen müssen bereit und in der Lage sein, ihr Leben nach Gerechtigkeitsgrundsätzen zu regulieren, aber sie müssen auch an knappen Gütern ein Interesse entwickeln und deswegen potenziell als Konkurrenten zueinander stehen können. Vor allen Dingen, sagt Rawls, müssen die Parteien etwas über die grundlegenden Güter wissen, die überhaupt zur Verteilung anstellen. Diese grundlegenden Güter nennt er Primary Goods oder in der deutschen Übersetzung eben Grundgüter. Und sie sind definiert als Mittel, die bei einem unabsehbar großen Spektrum an Vorstellungen des guten Lebens jeweils erstrebenswert sind. Also auch wenn ich nicht im Einzelnen weiß, was meine Vorstellung vom guten Leben ist, will ich von solchen Grundgütern im Zweifelsfall lieber mehr als weniger haben, sagt Rawls. Eine Vorstellung, die dann in der Folgezeit sehr scharf kritisiert worden ist, darauf komme ich noch zu sprechen. Jedenfalls sind diese Grundgüter im Wesentlichen politische und persönliche Grundfreiheiten und die entsprechenden Grundrechte. Dann der Zugang zu Ämtern und Positionen in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und Machtverteilung. Wirtschaftliche Güter, also zusammengefasst als Einkommen und Vermögen, einschließlich Produktivvermögen. Und schließlich, wie Rawls in einer berühmten Wendung sagt, die gesellschaftlichen Grundlagen der Selbstachtung. Und jetzt kann man also grob sagen, dass jedenfalls die ersten drei Arten von Grundgütern jeweils ihren eigenen Verteilungsgrundsatz erfordern. Und die Parteien im Urzustand würden dann, sagt Rawls, zwei Grundsätze wählen, von denen der zweite wiederum in sich differenziert ist. Der erste Grundsatz ist, sie würden, wie Rawls ursprünglich formuliert hat, für ein größtmögliches Maß an Grundfreiheiten plädieren, die mit den gleichen Freiheiten für jeden anderen vereinbar sind. Das ist ungefähr das, was Immanuel Kant als das eine und einzige Recht des Menschen, das eine und einzige Menschenrecht bezeichnet hat, das Recht auf größtmögliche gleiche Freiheit für jeden. Und Rawls sagt nun weiter, dass, und das hat wesentlich damit zu tun, dass für ihn hier vor allen Dingen die sozialen Grundlagen der Selbstachtung berührt sind, die Parteien dafür Sorge tragen würden, dass diese Grundfreiheiten auf keinen Fall zum Gegenstand von irgendwelchen risikobehafteten Spielen werden. Sie werden ihnen eine strikte Priorität, einen Vorrang einräumen. Rawls nennt dies einen lexikografischen oder lexikalischen Vorrang. Das heißt, grob, nur um des Systems der Grundfreiheiten willen dürfen Grundfreiheiten eingeschränkt werden, nicht um beispielsweise wirtschaftlicher Güter willen. Nun gibt es zweitens die Ämter und Positionen sowie die wirtschaftlichen Grundgüter. Und hier, sagt Rawls, können wir uns anders als bei den Grundfreiheiten eine Ungleichverteilung vorstellen. Wir können uns vorstellen, dass wir unparteiisch eine ungleiche Verteilung solcher Grundgüter in Betracht ziehen. Und Rawls fasst nun diese beiden Arten von Grundgütern in einem Grundsatz zusammen und sagt dann, im ersten Teil dieses Grundsatzes würden die Parteien sich für sogenannte faire Chancengleichheit entscheiden. Das bezieht sich auf Zugang zu Ämtern und Positionen. Faire Chancengleichheit wird abgesetzt von formaler Chancengleichheit, also von dem bloßen Wegfallen rechtlicher Zugangsbeschränkungen zu Ämtern und Positionen. Am Beispiel der USA dieser Zeit, die Sklaverei und auch das Apartheidssystem, das in den Südstaaten fortbestand, waren weitgehend abgeschafft. Auch Schwarze durften alle möglichen Ämter nachfragen. Oder in Deutschland im Laufe der 60er, 70er Jahre sind nach und nach die formalen Beschränkungen etwa in der Berufsfreiheit von Frauen gefallen. In diesem Sinne herrschte rechtliche Gleichstellung. Und dann stellte sich heraus, dass rechtliche Gleichstellung nicht auszureichen scheint, um tatsächlich einen angemessenen Anteil, was immer das genau heißt, einen angemessenen Anteil von solchen Gruppenangehörigen an den entsprechenden Positionen sicherzustellen. Substanzielle Chancengleichheit antwortet auf diese Möglichkeit, dass man bei formaler Chancengleichheit trotzdem substanziell ungleiche Zugangsmöglichkeiten zu begehrten Ämtern und Positionen hat. Das kann zum Beispiel auf Affirmative Action Maßnahmen hinauslaufen, wie sie in den USA ja bis heute viel diskutiert sind. Also etwa eine ungleiche Behandlung der Träger verschiedener Merkmale, Geschlecht, Hautfarbe oder so etwas, auf dem Hintergrund der Unterstellung, dass einige Menschen aufgrund ihrer nicht selbst gewählten Merkmale strukturelle Nachteile haben. Und diese Nachteile eine Art Ausgleich rechtfertigen können, mit dem Ziel allerdings, dass in einer ideal gerechten Welt dann eben Fähigkeiten und Neigungen den Zugang zu Ämtern und Positionen bestimmen und nicht mehr solche Merkmale wie Geschlecht, Hautfarbe und dergleichen. Das ist der Grundsatz der substanziellen Chancengleichheit und es ist charakteristisch, dass in den USA diejenigen, die als Liberals, als Liberale bezeichnet werden, im Zweifelsfall diejenigen sind, die solche Affirmative Action Maßnahmen befürworten. Hier ergibt sich eine charakteristische Abweichung von der Art, wie etwa das Wort liberal in der deutschen Parteienpolitik üblicherweise verwandt wird. In den Reihen der FDP, also der Partei, die sich als Gralshüterin des Liberalismus versteht, findet man in der Regel auch die größten Kritiker solcher Affirmative Action Maßnahmen, immer mit dem Argument, damit würde im Grunde genommen die Vertragsfreiheit und das effiziente Funktionieren von Märkten untergraben. Während man Liberals im amerikanischen Sinne oft auf Seiten derjenigen findet, die sagen, wir müssen etwa in das Spiel der Vertragsfreiheit und der Marktkräfte eingreifen, wenn sich zeigt, dass die Chancen der Menschen effektiv ungleich sind, und zwar aufgrund sachfremder Faktoren, also etwa gesellschaftlich etablierter Vorurteile zu Lasten bestimmter Merkmalsträger. Gut, ich bin dann etwas länger auf den zweiten Teil dieses zweiten Gerechtigkeitsgrundsatzes, auf das sogenannte Unterschieds- oder Differenzprinzip eingegangen. Das besagt, wirtschaftliche Grundgüter sind so zu verteilen, dass entweder jeder den gleichen Anteil hat oder aber eine Abweichung von Gleichverteilung die schlechteste Position optimiert oder maximiert. Die Maximierung des Minimums bedeutet, dass de facto man denjenigen, die in einer Verteilungsordnung am schlechtesten wegkommen, eine Art Vetorecht einräumt. Und sie würden eben, so ist der Gedanke, von diesem Veto nur genau dann keinen Gebrauch machen, wenn sie sich keine Verteilungsordnung vorstellen können, in der irgendeine andere Gruppe noch besser wegkommen könnte, ohne dass irgendeine andere schlechter wegkommt. Rawls kombiniert hier Gesichtspunkte der Gleichheit mit Gesichtspunkten der Pareto-Überlegenheit, was wiederum ein bestimmtes Maß für Effizienz oder gutes Funktionieren ist. Und er würde eben sagen, Abweichung von Gleichverteilung ist genau dann gerechtfertigt, wenn diese Abweichung Pareto überlegen gegenüber dem Zustand der Gleichverteilung ist und wenn dabei die schlechteste Position sich besser stellt. Das bedeutet nun zugleich, dass für Rawls die Möglichkeit der Rechtfertigung wirtschaftlicher Ungleichheit streng begrenzt bleibt. Wer wirtschaftliche Ungleichheit, also ein höheres Einkommen beispielsweise für die eigene Gruppe, öffentlich vertreten will, muss nach Rawls Grundsatz zeigen oder plausibel machen können, dass das eine notwendige Maßnahme ist, um die insgesamt schlechteste Position noch besser zu stellen. Ob das gelingt, ob man dafür wirklich die nötigen Informationen jemals bekommen kann, ist eine andere Frage. Wir haben das kurz kontrovers diskutiert letzte Woche. Jedenfalls bestimmt Rawls die schlechteste Position einfach anhand der Ausstattung mit wirtschaftlichen Grundgütern. also wer bei in Hinsicht auf Einkommen und Vermögen besonders schlecht weggekommen ist, ist dann eben in dieser Klasse. Und diese Klasse als Ganze soll so gut wie möglich dastehen. Nun gibt es bei Rawls die Behauptung, dass die Parteien sich für diese Grundsätze einschließlich des Differenzprinzips entscheiden würden unter den speziellen Entscheidungsbedingungen im sogenannten Urzustand, also hinter einem Schleier des Nichtwissens. Hier hat Kritik an Rawls eingesetzt, die zunächst einmal sozusagen in der ersten Runde der Auseinandersetzung um die Rawlsche Theorie von utilitaristischer Seite kam. Und weil Rawls sich eines Darstellungsmittels und einer Methode der Beweisführung bedient, die im Wesentlichen in den Wirtschaftswissenschaften Anwendung findet, also er bedient sich bestimmter Rational Choice Überlegungen, um seine Gerechtigkeitsgrundsätze plausibel zu machen, haben nun sich Ökonomen utilitaristischer Provenienz herausgefordert gefühlt, das Urzustandsmodell sozusagen gegen Rawls eigene Absicht umzufunktionieren und zu zeigen, dass im Urzustand entgegen Rawls Behauptung letztlich utilitaristische Grundsätze, beispielsweise die Maximierung des Durchschnittsnutzens, gewählt werden würden. Und bekannt geworden ist hier das Argument, wie es etwa der Ökonom John Harsanyi entwickelt hat, dass für Rawls wesentlich sei, eine ausgesprochen unplausible Unterstellung der Risikobereitschaft der Parteien. Also obwohl Rawls explizit sagt, die Parteien sind in Unkenntnis ihrer speziellen Neigung zum Risiko, müsste de facto von Rawls vorausgesetzt werden, dass alle extrem risikoscheu sind. Nur dann nämlich würden sie der niedrigsten Position, die sie hypothetisch in der wirklichen Welt einnehmen, ein so ungeheures Gewicht geben, dass dieses Vetorecht für die schlechtest Gestellten dabei herauskommt. Harsanyi sagt nun grob, es ist, wenn wir denn schon mal unterstellen, dass keiner seine wirkliche Position in der Welt kennen kann und auch nicht die Wahrscheinlichkeit, mit der er eine bestimmte Position einnimmt, dann nur vernünftig anzunehmen, im Sinne einer Art subjektiver Wahrscheinlichkeitseinschätzung, dass jede Position gleich wahrscheinlich ist. Und unter dieser Voraussetzung würden die Parteien, so Harsanyi nun, für die Maximierung des Durchschnittsnutzens plädieren. Was allerdings bedeuten würde, dass sie dann das Risiko eingingen, dass sie am Ende in der wirklichen Welt in einer elenden Lage wären und dann, wie Rawls eben sagen würde, nicht mehr imstande wären, ein Leben in Selbstachtung zu führen, ein integres Leben, ein Leben, das sie alles in allem als ihr eigenes Leben bejahen können. Das wäre im Grunde genommen Rawls grundlegender Einwand gegen solche Gedankenspiele, dass er sagt, ich habe die Annahme der Risikoscheu nur deshalb eingeführt, weil ich vorausgesetzt habe, dass die Parteien wissen, dass es für sie um eine einmalige Entscheidung geht, in der es für sie buchstäblich um alles oder nichts geht. Also nur weil die Entscheidung nur einmal getroffen werden kann und weil sie für das ganze Leben festlegt, was jemand erwarten kann, kann man dann vernünftigerweise sagen, dass jeder bestimmte Sicherheiten haben will, die ihm etwa ein Utilitarismus auf einer theoretischen Ebene nicht bieten kann. Ich hatte auch erwähnt, dass es Versuche gab, mit empirischen Methoden, natürlich nur näherungsweise, ein Überlegen im Urzustand nachzustellen. Zwei Psychologen, Fröhlich und Oppenheimer, haben das mit Probanden aus verschiedenen Ländern gemacht. Und das Ergebnis war eine Abweichung vom Differenzprinzip. Grob gesagt war die große Mehrheit der Versuchskaninchen der Ansicht, hinter dem Schleier des Nichtwissens, soweit man ihn nachstellen kann, experimentell, dass sie erst eine Grundsicherung wählen sollten, um dann eben in der Tat zu verhindern, dass irgendjemand auf ein elendes, für ihn selbst nicht mehr lebenswertes Lebensniveau zurückfällt. Und dann auf der Basis dieser Grundsicherung sollte die Maximierung des Durchschnittsnutzens gelten. Also es kommt etwas heraus, was Rawls selber als eine intuitiv vertretbare Mischauffassung zwischen Gleichheit und Maximierung verstanden hat. Und Rawls meinte, er könnte diese Position ausschließen. Aber die Frage stellt sich jetzt,
vor dem Hintergrund solcher Befunde, warum man das eigentlich ausschließen soll. Und diese Frage nun, und jetzt mache ich noch einen Schritt über das hinaus, was ich in der letzten Vorlesung gesagt hatte, diese Frage nun verweist letztlich auf den problematischen Status des Urzustandes in der ganzen Rawlschen Theorie. Bisher hatte ich so getan, und Rawls selber hat das verschiedentlich auch rhetorisch so nahegelegt, dass gerecht genau das ist, was unter den Bedingungen des Urzustandes von einer repräsentativen Person gewählt würde. Nun kann es aber sein, dass in einem Urzustand, wie Rawls ihn skizziert, etwas anderes herauskommt als das, was wir intuitiv für plausibel halten. Und nun sagt Rawls, dass wir uns den Urzustand im Grunde genommen nicht als ein unabhängiges Begründungsverfahren vorstellen sollen, unabhängig in dem Sinne, dass gerecht ist, was immer im Urzustand gewählt würde, ganz egal, wie es inhaltlich aussieht, sondern dass wir uns den Urzustand selber als eine Veranschaulichung tief sitzender, stabiler Überzeugung über die Eigenart moralischen Urteilens vorstellen sollen. Und wenn wir das tun, müssen wir die Brauchbarkeit des Urzustandes als Begründungsrahmen im Lichte der Grundsätze bewerten, die im Urzustand gewählt werden würden. Das heißt, jetzt zeigt sich plötzlich, dass es eine Art wechselseitiges Abstimmungserfordernis gibt zwischen dem Modell des Urzustands als Entscheidungsverfahren und dem, was inhaltlich dabei herauskommen würde. Und dann wird deutlich, dass das eigentliche Begründungsverfahren von Rawls gar nicht eine Art Deduktion aus einem gedachten Urzustand heraus ist, sondern das eigentliche Begründungsverfahren hat viel mehr mit dem zu tun, was Rawls unsere Intuition nennt. Unsere stabilen, unter halbwegs günstigen Urteilsbedingungen vertretenen moralischen Grundüberzeugungen. Und zu diesen Grundüberzeugungen soll eben sowas gehören wie: jeder soll menschenwürdig leben können, niemand soll aufgrund von Eigenschaften, für die er nichts kann, durch das Funktionieren der gesellschaftlichen Institutionenordnung gleichsam noch bestraft werden. Jeder soll substanziell die gleichen Chancen haben, begehrte Positionen einzunehmen und so weiter. Das insgesamt solcher Überzeugungen, so sagt Rawls, muss so stimmig wie möglich geordnet sein. Man nennt dies eine Kohärenzauffassung von moralischer Begründung. Also wir dürfen uns nicht auf einzelne Überzeugungen versteifen, sondern müssen uns fragen, wie sie sich in ein Gesamtgefüge solcher Überzeugungen stimmig einfügen lassen. Und dann ist der Urzustand einfach ein Darstellungsmittel, das selber eine Rolle spielt bei der Suche nach einem solchen kohärenten Gesamtgefüge unserer gerechtigkeitsbezogenen Überzeugung. Kurz und gut, aus der vermeintlich unabhängigen Variable der Gerechtigkeitsbegründung wird jetzt selber etwas, das abhängig ist von dem, was inhaltlich begründet werden soll, nämlich von bestimmten Gerechtigkeitsüberzeugungen. Und nun hat Rawls insbesondere in späteren Schriften eingeräumt, dass seine frühere Darstellung seiner Theorie als Sonderfall einer Rational-Choice-Theorie irreführend gewesen ist, weil eine Rational-Choice-Theorie als solche keine Gerechtigkeitstheorie hergibt. Rational Choice, sagt Rawls, spielt nur eine sehr begrenzte Rolle als ein Darstellungsmittel, um zu zeigen, wie wir zu Gerechtigkeitsgrundsätzen kommen können. Aber die Rechtfertigung als Ganze steht auf einer anderen Basis. Die Grundfrage einer Gerechtigkeitstheorie ist nicht, was rationale Nutzenmaximierer unter Bedingungen begrenzter Informationen wählen würden, sondern die Grundfrage ist, was wir einander als freie und gleiche Bürgerinnen und Bürger wechselseitig schulden.
Und nur soweit der Urzustand als Verfahren der Begründung uns auf diese Frage überzeugende Antworten geben kann, ist er selber gerechtfertigt. Und jetzt sagt Rawls, auf dem Hintergrund dieser methodologischen Klarstellung, dass man sich die Rechtfertigung des Differenzprinzips so vorstellen sollte, dass die Bürgerinnen und Bürger damit einander zu verstehen geben, dass niemand aufgrund bloßer Zufälle im Leben oder aufgrund einer naturgegebenen Ausstattung mit bestimmten Talenten, Neigungen, Fähigkeiten durch die gesellschaftlichen Institutionen gleichsam nochmal bestraft werden darf, sondern es sollte im Gegenteil so sein, dass das Funktionieren der institutionellen Ordnung die Verteilung natürlicher Voraussetzungen unter den Menschen und auch die Verteilung von Glück und Pech im Leben der Menschen so etwas für jeden Vorteilhaften ausschlagen lässt. Also die Idee ist, eine bestimmte Vorstellung von Gegenseitigkeit in einer demokratischen Ordnung unter Bürgerinnen und Bürgern. Diese würden nämlich, so Rawls, idealerweise, wenn sie denn die Wahl haben, die institutionelle Ordnung so einrichten, dass das, was die Menschen voneinander unterscheidet, letztlich zum Vorteil jedes Einzelnen sich auswirken kann. Eine etwas missverständliche Formulierung für diesen Gedanken, an die sich dann eine sehr einflussreiche Kritik knüpfen sollte, auf die ich gleich kommen will, ist die. Rawls behaupte, wir sollten uns vorstellen, die natürlichen Ausgangsausstattungen der Menschen seien eine Art Gemeinschaftseigentum. Genauer sagt Rawls, die Verteilung der natürlichen Ausstattung der Menschen, also die Verteilung unserer Attraktivität, unserer Intelligenz, unserer Körperkraft, unserer verschiedenen Auffassungen von Risiko, unserer Entscheidungsfreudigkeit und so weiter, diese Verteilung sollte als etwas angesehen werden, das der Gesellschaft als Ganzer zugutekommen sollte. In diesem Sinne sagt Rawls also, niemand soll sich einbilden dürfen, dass er allein aufgrund einer bestimmten natürlichen Ausgangsausstattung ein Anrecht zum Beispiel auf einen höheren Anteil an Gütern hat. Sondern jeder soll gewissermaßen eine Art Demut den eigenen Zufällen, die ihn in eine bestimmte Lage gebracht haben könnten, gegenüber entwickeln. Also niemand soll sozusagen den Oliver Kahn geben und sagen, ich bin so ein toller Hecht, dass mir, weil ich so tough und so fleißig und so war und so viel Dreck gefressen habe, dass ich deswegen also auch alles verdiene, was ich unter Marktbedingungen auf dem Fußballmarkt eingenommen habe, sondern jeder soll sich sagen, gut, ob ich Oliver Kahn oder Boris Becker oder sonst so einer werden konnte, das hängt eben von vielem ab, was moralisch gesehen willkürlich ist, was also nichts mit Verdienst oder charakterlichem Vorzug oder so etwas zu tun hat. Also das ist die Begründung. Und jetzt hängt also viel mehr, als zunächst es den Anschein hatte, davon ab, ob wir diese Vorstellung von Gegenseitigkeit in einer demokratischen Gesellschaft, ob wir die so attraktiv finden, dass wir eben bereit sind, den vergleichsweise gleichheitsfreundlichen Grundsatz des Differenzprinzips zu wählen, obwohl wir auch vielleicht unter Umständen eine insgesamt reichere gesellschaftliche Ordnung bekommen kann. So, im Grunde bin ich damit bereits in den Bereich der Kritik an Rawls Grundsätzen eingestiegen. Und wie gesagt, die ersten Einwände gegen Rawls hängten sich an eher technischen Details seines Begründungsverfahrens auf und zielten auf eine Rehabilitation des Utilitarismus ab. Nun gibt es aber auch ganz andere Einwände gegen Rawls, die eher darauf hinauslaufen zu zeigen, und über die will ich jetzt im Weiteren vor allem sprechen, dass Rawls im Grunde genommen von vornherein eine viel liberalere Theorie hätte anziehen sollen, indem er die Mittel seiner Begründung von vornherein auf ein mit unseren liberalen Intuitionen als bürgerverträgliches Verfahren hätte bringen müssen. Und die Behauptung ist jetzt, und das schließt gewissermaßen an Hasanis Kritik an, mit dem Urzustand hat sich Rawls einfach deshalb keinen Gefallen getan, weil er damit die Menschen dazu eingeladen hätte, sehr stark konsequenzialistisch zu kalkulieren. Und wenn es denn darum geht, unsere Gerechtigkeitsüberzeugung als Bürgerinnen und Bürger rechtsstaatlicher Demokratien zu rekonstruieren, dann hätte man von vornherein bestimmte Kalkulationen hinter einem Schleier des Nichtwissens gar nicht erst anstellen dürfen. Es war ein Rawls-Schüler, der aus Deutschland stammende Thomas Pogge, der heute vor allem mit Beiträgen zur Theorie globaler oder transnationaler Gerechtigkeit bekannt ist, der meinte, Rawls kriegt nicht nur durch die Wahl seines Urzustandsmodells Schwierigkeiten mit der Begründung des Differenzprinzips. Das könnte man sagen, ist noch vergleichsweise unproblematisch, weil das Differenzprinzip ja ein gegenüber dem Grundsatz der gleichen Freiheiten nachgeordneter Grundsatz ist. Viel schlimmer wäre, wenn sich zeigen sollte, dass in einem Urzustand, wie Rawls ihn sich vorgestellt hat, nicht einmal der Vorrang der Grundfreiheiten herauskäme und unsere Grundrechte einen viel prekäreren Status hätten, als Rawls dies geglaubt hat. Und Pogge sagt nun in einigen neueren Aufsätzen, dass genau das Grundproblem mit dem Urzustandsmodell sei. Im Urzustand würden wir nämlich mit ausdrücklicher Einladung von Rawls Überlegungen anstellen, bei denen keine so starke Stellung unserer Grundrechte herauskäme, wie wir sie bei unseren intuitiven Überzeugungen für zwingend halten. Was sind das für Überzeugungen? Nun, wir haben zum Beispiel die Überzeugung, dass die Unschuldsvermutung in Strafrechtsverfahren eine wesentliche Rolle spielt. Wir würden im Zweifelsfall sagen, wir nehmen lieber in Kauf, dass ein paar offensichtlich Schuldige laufen gelassen werden, als in Kauf zu nehmen, dass Unschuldige verurteilt werden. Oder wir haben bestimmte Vorstellungen von verhältnismäßigen Strafen. Wir nehmen lieber in Kauf, dass das Risiko bestimmter Verbrechen vermeidbar hoch ist, als dass wir grob unverhältnismäßig hohe Strafen zum Beispiel zu Abschreckungszwecken verhängen. Außerdem, und das hängt damit direkt zusammen, sind wir der Überzeugung, dass es zweierlei ist, ob bestimmte verworfene Individuen etwas tun oder ob der Staat in Gestalt seiner Organe etwas tut. Es ist zweierlei, ob irgendein geldgieriges Subjekt ein Entführungsopfer in ein Erdloch steckt, Sie wissen, welchen Fall ich jetzt meine, oder ob der Staat einen Entführer, einen mutmaßlichen Entführer in ein Erdloch steckt. Normalerweise würden wir, das ist sozusagen Teil unserer starken Grundüberzeugung, an das Handeln staatlicher Organe andere Rechtfertigungsansprüche stellen als an das Unterlassen staatlicher Maßnahmen, um das Handeln privater zu verhindern oder effektiv abzuschrecken. So die Idee. Also eine liberale Auffassung von Grundrechten ist nicht unbedingt nutzenmaximierend. Es kann sein, dass wir für das Ernstnehmen der Grundrechte zum Beispiel Verdächtiger einen Preis in Gestalt verminderter Gesamtsicherheit zahlen. Oder andersherum gesprochen, einen Preis in Gestalt einer vermeidbar hohen Wahrscheinlichkeit bestimmter Verbrechensfälle. Und es ist klar, dass das unter dem Eindruck bestimmter Verbrechen, notorisch sind hier natürlich immer die Sexualstraftaten, immer wieder auf eine harte Probe gestellt wird. Aber jedenfalls sagt Pogge, wenn wir es denn ernst meinen mit dem Liberalismus, den Rawls ja erklärtermaßen rehabilitieren will, dann sollten wir ehrlicherweise sagen, dass wir ein Maximum an guten Ergebnissen oder an Verhinderung zum Beispiel von Verbrechen nicht garantieren können. Wie würden Parteien hinter einem Schleier des Nichtwissens urteilen? Und hier ist die meines Erachtens plausible Annahme von Pogge, dass Parteien hinter einem Schleier des Nichtwissens, da sie als rationale Nutzenmaximierer modelliert sind, nur eine Frage ins Zentrum stellen würden, nämlich die Frage, was verspricht insgesamt das bestmögliche Ergebnis für einen beliebigen? Die Parteien würden, wie Pogge sagt, strikt empfängerorientiert urteilen. Sie würden den Staat als einen möglichen Maximierer von Vorteilen wahrnehmen und dann für ein Maximum an Gutem oder ein Minimum an Schlechtem Sorge tragen wollen. Und Pogge bringt ein drastisches Beispiel, was das bedeuten kann. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass es rational wäre, für Trunkenheit am Steuer die Todesstrafe in Aussicht zu stellen. Warum? Weil Trunkenheit am Steuer eine fatale Verhaltensweise ist, der jedes Jahr einige tausend Menschen, in den USA mehr als 10.000, in der Bundesrepublik immer noch 3.000 bis 4.000 zum Opfer fallen. Immerhin 3.000 bis 4.000 Tote jedes Jahr. Es ist plausibel anzunehmen, dass Trunkenheit am Steuer relativ gut abschreckbar ist. Und wenn ich nun beispielsweise die Leute in Unkenntnis darüber lasse, ob sie, wenn sie betrunken am Steuer erwischt werden, dafür öffentlich exekutiert werden, dann werde ich von den notorischen Alkoholikern abgesehen wahrscheinlich ganz schnell ganz viele davon abbringen, nochmal irgendeinen Tropfen Alkohol anzurühren, bevor sie Auto fahren. Die Nettobilanz der Todesfälle wird wahrscheinlich positiv sein. Also gemeint ist die Anzahl derer, die also durch nicht abgeschreckte Todesfälle plus durch staatlich verfügte Hinrichtungen ums Leben können, wird geringer sein in the long run oder wahrscheinlich schon auf relativ kurze Sicht als die Gesamtzahl derer, die unter heutigen Bedingungen infolge von Trunkenheit am Steuer ums Leben kommen. Was hier natürlich keine Rolle spielt, ist die Frage, tut der Staat etwas oder lässt er etwas Bestimmtes nur zu, indem er es nicht mit maximaler Kraft abschreckt? Und Pogges Argument ist jetzt, dass Parteien hinter dem Schleier des Nichtwissens diesen wesentlichen Unterschied zwischen staatlichem Tun und staatlichem Unterlassen nicht mit einem eigenen Gewicht versehen. Das ist ihnen nicht eigens wichtig. Während für ein liberales oder deontologisches Verständnis von Grundrechten diese Unterscheidung essentiell sei. Und das kann man sich nun etwa so vorstellen, dass wir eben an den Staat im wirklichen Leben nicht nur die Erwartung richten, dass er im Sinne der Maximierung von Vorteilen oder der Minimierung von Schädigungen funktioniert. Das ist ein Aspekt, ein, wenn man so will, konsequenzialistischer Gesichtspunkt der Staatsbewertung, sondern wir nehmen den Staat zugleich als einen Rahmen aus Institutionen wahr, durch die hindurch Menschen einander in einer bestimmten Art und Weise behandeln. Und indem Menschen einander durch einen Rahmen von Institutionen hindurch in einer bestimmten Weise behandeln, bringen sie einander bestimmte Einstellungen, zum Beispiel Einstellungen der Missachtung oder Einstellungen des Respekts zum Ausdruck. Und nun scheint klar, dass zum Beispiel, wenn ich von Bullen zusammengeschlagen werde, dies eine ganz andere Art von missachtender Einstellung zum Ausdruck bringt, als wenn Polizisten mir mit dem Ausdruck des größten Bedauerns mitteilen, es ist sehr wahrscheinlich, dass das Subjekt, das wir da in unserer Gewalt haben, der Entführer Ihres Kindes ist, aber Sie können von uns nicht verlangen, dass wir den der Entführung Verdächtigen deswegen aufs Rad spannen, denn uns sind hier Grenzen gesetzt und diese Grenzen bestehen in den Grundrechten, die sozusagen auch das verworfenste Subjekt immer noch geltend machen kann. Ich meine, dass es trotzdem zu Folterungen auf Polizeistationen kommt, versteht sich fast von selbst. Umso wichtiger, so könnte man jetzt weiter argumentieren, ist es eben, dass man dies nicht auch noch durch gesetzliche Lizenzen ermuntert und freigibt. Also kurz und gut, Pogge sagt, die ganze Rawlsche Theorie ist viel konsequenzialistischer aufgrund der Logik ihrer Anlage, als dies für eine wahrhaft liberale Theorie erlaubt sein dürfte. Und eine wahrhaft liberale Theorie muss den Unterschied zwischen staatlichem Handeln und staatlichem Unterlassen in ihre Grundprämissen einbauen. Und eben das ist durch Begründungsmodelle wie den Urzustand aber ausgeschlossen. Und deshalb sind solche Begründungsmodelle im Grunde immer noch viel zu sehr auf den Aspekt der Nutzenmaximierung mittels staatlichen Zwangsgebrauchs zugeschnitten und viel zu wenig auf den Aspekt der Respektsbezeugung durch die Art und Weise, wie wir einander vermittelt staatlicher zwangsbewährter Institutionen behandeln. Dieser Punkt führt nun, wenn man ihn weiterdenkt, zu der Frage, ob man nicht von vornherein sagen sollte, eine Theorie der Gerechtigkeit muss anfangen damit, dass jeder von uns bestimmte nahezu unanfechtbare Positionen hat, dass jeder von uns nahezu unanfechtbare Ansprüche gegen jeden anderen geltend machen kann, die insbesondere die Staatsgewalt immer respektieren muss, wenn sie legitim sein will. Und man kommt dann durch diese Überlegung zu einer rechtebasierten Auffassung von Gerechtigkeit oder politischer Moral. Und ich will jetzt im Folgenden eine solche Auffassung, wahrscheinlich die einflussreichste, aber auch umstrittenste, etwas vorstellen. Das ist die Theorie, die zuerst Robert Nozick, ein früherer Kollege von Rawls an der Harvard University, entwickelt hat. Und diese Konzeption, eine rechtebasierte Theorie der Gerechtigkeit, wird auch mit dem Ausdruck Libertarian bezeichnet. Ein Ausdruck, der gewisse Übersetzungsprobleme aufwirft. Die wiederum etwas damit zu tun haben, dass der Ausdruck liberal in den USA im Sinne einer eher sozialstaatsfreundlichen linken Position belegt ist. Man könnte also vielleicht mit Blick auf die deutsche Sprachverwendung davon sprechen, dass Libertarians besonders konsequente Liberale sein wollen, im Sinne etwa der klassischen liberalen Theoretiker wie John Locke. Nozick selber hat, wie Sie gleich sehen werden, von Locke und dessen Theorie des Eigentumserwerbs einige Dinge übernommen. Aber es gibt eben bei dem Wort liberal jedenfalls, wie es heute international verwandt wird, diese Verwirrung, die daher kommt, dass damit in den USA jedenfalls die sozialstaatsfreundliche, sozusagen sozialdemokratische Linke gemeint ist. Und das sind jedenfalls klassische Libertarianer oder Libertäre gerade nicht. Man könnte Libertarian nun als Libertär übersetzen, dann hätte man das Problem, dass man damit die Libertären als Anarchisten verstehen würde. Denn Libertär heißt ja so viel wie anarchistisch. Nun ist aber jedenfalls Nozick und sind viele andere, die in seinem Fahrwasser segeln, kein Anarchist. Sein Hauptwerk trägt zwar den Titel Anarchy, State and Utopia, also Anarchie, Staat und Utopia, aber es läuft gerade im ersten Teil dieses Buches auf die Rechtfertigung eines Staates, genauer eines minimalen, nicht umverteilenden Staates hinaus. Sodass also anarchistisch oder libertär auch nicht die richtige Übersetzung wäre. Und deswegen also jetzt werde ich im Folgenden von einer libertarianischen Position reden. Und es ist mir klar, dass das kein schönes Wort und eher eine Verlegenheitslösung ist. Aber das ist der Hintergrund für diese Bezeichnung. Der Grundgedanke der Libertarianer ist, und Nozick hat diese Richtung wesentlich geprägt, dass jeder Mensch Eigentümer oder Besitzer seiner selbst ist. Der englische Ausdruck oder amerikanisch-englische Ausdruck dafür ist Self-Ownership. Jeder ist im Besitz seiner selbst. Und nun ist eine Grundfrage von Libertarianern, was aus diesem Selbstbesitz jedes Menschen folgt für den Zugang zu äußeren Gütern und für die Frage, unter welchen Bedingungen wir Eigentum an äußeren Gütern erwerben dürfen und was wir mit diesem Eigentum dann tun dürfen. Also man kann den Libertarianismus generell, und es gibt hier große Binnendifferenzen, vom Ausgangspunkt der Idee des menschlichen Selbstbesitzes oder der Self-Ownership her verstehen und als eine Theorierichtung, in der gefragt wird, was aus dem axiomatischen Ausgangspunkt menschlichen Selbstbesitzes für unser Verhältnis zum Rest der Welt, grob gesagt, folgt. Und wie deutlich werden soll, folgt für Nozick daraus die Rechtfertigung eines lediglich minimalen Staates, der insbesondere auf marktkorrigierende Eingriffe zu Zwecken der Umverteilung verzichtet. Grob gesagt meint Nozick, ernst zu nehmen, dass der einzelne Mensch sich selbst gehört, im Besitz seiner selbst ist, führt uns auf den klassisch liberalen Standpunkt der Beschränkung auf einen Minimalstaat zurück, für den alle Erwartungen an Umverteilung eine Frage privater Caritas, Fürsorge, Nächstenliebe bleiben, weil das Einzige, was den Gebrauch staatlicher Zwangsmittel rechtfertigt, die Sicherung der sogenannten negativen Freiheiten jedes Einzelnen ist. Negative Freiheiten deshalb, weil es hier nur um die Freiheit von Eingriffen und Übergriffen Dritter geht. Nicht um die tatsächliche Möglichkeit, etwas Bestimmtes auch zu erreichen. Also das größtmögliche Maß gleicher negativer Freiheit ist ungefähr das, was Nozick zufolge die Einrichtung und den Gebrauch zwangsbewährter Gewalten rechtfertigt. Alles, was darüber hinausgeht, nicht. Nozick sagt, zugespitzt, wenn der Staat auf eine Arbeit, eine bezahlte Arbeit, Steuern erhebt, zu dem Zweck, damit Dritten bestimmte Dinge zu ermöglichen, zum Beispiel kostenlosen Schulbesuch, kostenlosen Hochschulbesuch und so weiter, dann behandelt er einen Teil der Arbeitszeit der Zwangsunterworfenen, als könnte er frei über sie verfügen, und das ist im Grunde nichts anderes als eine Art von Zwangsarbeit. Also wenn ich beispielsweise von meiner rechnerischen Arbeitszeit von 50 Wochenstunden 15 oder 20 oder 25 Stunden für die Steuer arbeite, dann tut der Staat so, als gehörten 10, 15 oder 25 Stunden ihm oder der Allgemeinheit. Und die Idee, dass ein Teil der Arbeitszeit eines Menschen der Allgemeinheit gehört, ist nun natürlich eine Idee, so Nozick, die in großer Nähe steht zur alten Institution der Zwangsarbeit, der Hörigkeit oder gar der Sklaverei. Denn da sind wir ja sozusagen ganz und gar im Dienst anderer tätig, die über uns und unsere Arbeitsergebnisse frei verfügen können. Also kurz, ist Besteuerung menschlicher Arbeitserträge zum Zweck der Umverteilung eine Art der Zwangsarbeit? Die Idee der Selbstverfügung oder des Selbstbesitzes hat für Nozick eine polemische Pointe, nicht zuletzt mit Blick auf die von mir vorhin nochmal in Erinnerung gerufene Rawlsche Überlegung, dass wir uns die Verteilung der natürlichen Gaben der Menschen, ihrer Schönheit, ihrer Intelligenz, ihrer Körperkraft und so weiter, sofern sie natürliche Grundlagen haben, als ein Guthaben der ganzen Gesellschaft vorstellen dürfen. Nozick sagt, diese Überlegung mutet uns eine Art Entzweiung zu, die mit der Idee der Selbst-Ownership, des Selbstbesitzes unvereinbar ist. Self-Ownership heißt, ich gehöre mir selbst. Ich bin nun alles Mögliche und dazu gehören nun Dinge, für die ich natürlich moralisch gesehen weder im Guten noch im Schlechten verantwortlich bin, die aber trotzdem unzweifelhaft zu mir gehören. Und ich identifiziere mich ja auch damit. Ich verstehe mich ja als ein bestimmter Mensch. im Lichte dessen, was ich über mein Geschlecht, mein Aussehen, meine Fähigkeiten, meine Grenzen und so weiter weiß. Und wenn man also so will, sagt Nozick, was uns Rawls mit der Idee, dass die ganze Gesellschaft etwas von der Vielfalt menschlicher Eigenschaften haben soll, zumutet, ist eine massive Selbstentfremdung. Jeder soll gewissermaßen unterscheiden zwischen den Teilen seiner selbst, die für die Verteilung der gesellschaftlichen Vorteile irrelevant sind, meine Nasenform, und denjenigen Teilen, die für die Verteilung der gesellschaftlichen Vorteile relevant sind, meine geistigen Gaben oder irgend sowas. Gut, also die Idee des Selbstbesitzes oder der Self-Ownership hat jedenfalls in Nozicks Interpretation diese polemische Stoßrichtung. Nun, wie kommt man auf die Idee der Self-Ownership? Nozick beginnt, also ich will jetzt den ganzen Teil der Staatsrechtfertigung weglassen, weil er für unser Thema nicht unmittelbar einschlägig ist. Nozick beginnt seine Theorie mit der Aussage, jeder Mensch hat Rechte. Und er stellt sich damit auf die Seite einer Naturrechtskonzeption von Rechten. Ähnlich wie John Locke gesagt hat, selbst wenn wir uns einen Zustand der völligen Abwesenheit staatlicher Gewalten vorstellen, hätten wir in diesem Zustand bereits bestimmte Rechte gehabt und jeder hätte gewissermaßen Kraft gottgegebener moralischer Einsicht auch im Grunde gewusst, dass er und jeder andere diese Rechte hat. Ungefähr so sagt Nozick, wir sollten damit beginnen, dass jeder von uns Rechte hat. Warum hat jeder Rechte? Hier nimmt Nozick nun Bezug auf eine berühmte Formulierung von Immanuel Kant, eine bestimmte Version des kantischen kategorischen Imperativs. Nozick sagt, jeder Mensch hat nur sein eigenes Leben. Er ist darin unvertretbar, dieses Leben zu führen, könnte man sagen. Und das führt uns beispielsweise zu der kantischen Idee, dass jeder Mensch immer auch als ein Zweck an sich selbst und niemals nur als ein bloßes Mittel zu behandeln ist. Behandle jeden Menschen immer als Zweck an sich selbst, niemals bloß als Mittel. Das ist die berühmte Zweckformel des kategorischen Imperativs. Und diese Zweckformel, wie gleich deutlich werden soll, hat ihre Tücken. Sie ist nämlich gar nicht so eindeutig, wie sie vielleicht zunächst einmal scheint. Jedenfalls aber würde etwa Nozick sagen, das Verbot, einen Menschen bloß als Mittel zu behandeln, soll zum Beispiel ausschließen, dass wir einen Teil seiner Arbeitszeit besteuern, weil dann er die Arbeitszeit verausgabt allein zugunsten Dritter. Und da Besteuerung ja eine Zwangsmaßnahme des Staates ist, wird der Einzelne ja nicht mal gefragt, ob er die Besteuerung akzeptieren würde. Und den Unterschied zwischen einem demokratischen und einem nicht demokratischen Steuerstaat hält Nozick in dieser Beziehung auch nicht für ausschlaggebend. Die Frage ist also, wird ein Mensch im kantischen Sinne unzulässig bloß als ein Mittel gebraucht oder mit einem anderen Wort wird er unzulässig instrumentalisiert, indem der Staat auf einen Teil der Erträge menschlicher Arbeit einen Anspruch erhebt, um ihn der Allgemeinheit oder anderen Angehörigen der Gesellschaft oder auch Dritten, etwa über Entwicklungshilfe, zugutekommen zu lassen. Was sagt also der kantische Imperativ? Das will ich zunächst kurz diskutieren, ehe ich dann zu Nozicks eigenem sozusagen konstruktiven Vorschlag komme. Behandle jeden Menschen immer auch als Zweck, niemals bloß als Mittel. Dieser Grundsatz enthält zwei Teile. Und wenn man sich das klar macht, wird zunächst einmal Nozicks Deutung auf den ersten Blick jedenfalls eher unplausibel. Man könnte ja nämlich folgendermaßen argumentieren. Zunächst einmal muss ich in irgendeiner Weise Anteil nehmen an dem, was andere Leute aus ihrem Leben machen können. Ich kann ja die Forderung, jeden Menschen als einen Zweck an sich selbst zu behandeln, plausiblerweise so verstehen,
dass jeder Mensch ein zwecksetzendes Wesen ist, das in seinem Leben bestimmte, idealerweise selbstgesetzte Zwecke verfolgt. Und einen anderen als Zweck zu behandeln, würde nun in einem etwas gewöhnlicheren Deutsch etwa bedeuten, dass ich um des anderen Willen bestimmte Dinge tue oder lasse. Ich nehme aktiv Anteil an dem Bestreben jedes anderen, sich in seinem Leben Zwecke zu setzen und diese Zwecke zu verfolgen, also im Leben einen bestimmten Erfolg anzustreben. Und daraus ergeben sich eben nicht nur Verpflichtungen der Unterlassung bestimmter schädigender Eingriffe, sondern ebenso Verpflichtungen der Hilfestellung. Also den anderen als Zweck zu behandeln, heißt offenbar auch aktiv helfend Anteil zu nehmen an seinem Bemühen um Zweckverwirklichung, wenn er es denn ohne fremde Hilfe nicht kann. Und es ist ja nun klar, dass die Angewiesenheit von Menschen auf Hilfe in verschiedenen Lebenslagen und verschiedenen Lebensphasen ungleich ist. Also wer chronisch krank oder schwer behindert ist, ist konstitutionell in ganz anderer Weise hilfsbedürftig als jemand, der davon frei ist. Und selbst wenn jemand nicht chronisch krank ist sein Leben lang, ist er doch in bestimmten Lebensphasen sehr viel abhängiger von anderen als in anderen. Im hohen Alter, in der Kindheit, in Zeiten der periodischen Krankheit und so weiter. Und jetzt könnte man weiter sagen, in einer großen, anonymen, arbeitsteiligen Gesellschaft ist der Staat eine naheliegende Lösung für das Problem der Koordination der Hilfe, die wir einander schulden. Es ist einfach sehr viel wirksamer, dass wir Hilfe institutionell vermitteln und organisieren, als dass jeder auf eigene Faust und nach eigenem Gutdünken versucht, an den Zweckverfolgungen möglichst viele andere Anteil zu nehmen. Also so bekäme man eine relativ unspektakuläre Rechtfertigung eines aktiven Staates hin. Nun gibt es diesen zweiten Teil des Imperativs, der besagt, du darfst niemanden bloß als Mittel behandeln. Und das kann man verstehen als ein Verbot, Menschen zu instrumentalisieren, also sie bloß wie eine Art Werkzeug zu behandeln für eigenen Zweck. Und sicherlich ist Nozicks Vorstellung ungefähr die, dass das Verbot, Menschen als eine Art Werkzeug zu betrachten, eben gegen eine sozialstaatsfreundliche Auslegung von Kants Imperativ sprechen soll. Ich will dazu nur Folgendes anmerken. Es ist alles andere als klar, warum es unter allen Umständen falsch sein soll, Menschen bloß als Mittel zu behandeln. Stellen Sie sich etwa vor, wir hätten eine dramatische Notlage und eine erhebliche Zahl von Menschen wäre auf Bluttransfusionen angewiesen, um weiterleben zu können. Nun könnte man sich vorstellen, dass der Staat verfügt, dass jeder Bürger oder meinetwegen durch Losverfahren ausgewählte Bürger einen für ihr Überleben und ihre Gesundheit unwesentlichen Anteil ihres Blutes spenden müssen, damit das Blut dann zur Lebensrettung vieler anderer verwendet werden kann. Das wäre eine Verwendung anderer bloß als Mittel, in einem gewissen Sinne dieses Wortes, weil es ja andere sind, die von meinen Körpersäften profitieren sollen. Wäre das aber moralisch gesehen unbedingt verkehrt? Wenn man Kant konsultiert zu dieser Frage, kriegt man keine klare Auskunft. Kant sagt nämlich in der Erläuterung seines Instrumentalisierungsverbots, einen Menschen bloß als Mittel zu behandeln, jetzt zitiere ich etwas frei, bedeutet, ihn so zu behandeln, wie er keineswegs einstimmen kann, dass er behandelt werde. Und das heißt offenbar, die entscheidende Frage ist, welche Art der Behandlung können wir, wenn wir unparteiisch und für alle urteilen, akzeptieren und welche nicht? Also die ganze Frage des Instrumentalisierungsverbots reduziert sich auf die Frage der Annehmbarkeit bestimmter Behandlungsweisen unter Bedingungen unparteiischen Urteilens unter allen. Und das ist eine wahnsinnig formale Auskunft. Jetzt könnte man also etwa unterscheiden zwischen der staatlichen Zumutung einer geringfügigen Blutspende zur Lebensrettung Dritter
und der staatlichen Zumutung einer Lebensspende von Nieren zur Lebensrettung Dritter. Die meisten von Ihnen haben ja hoffentlich zwei Nieren und Sie wissen wahrscheinlich auch, dass Sie zum Leben nur eine brauchen. Jetzt könnte ich mir also vorstellen, dass es gerecht wäre, wenn wir zu einer Zwangsexplantation von Nieren übergingen, weil Sie wissen, dass wir einen dramatischen Mangel an Spendernieren haben. Und es reicht auch nicht aus, wenn man etwa die Nieren denjenigen entnimmt, die einer Entnahme der Nieren nach ihrem Hirntod zugestimmt haben. Also Lebensspenden von Nieren könnten ein Gebot der Gerechtigkeit sein. Wenn man das, ich will dem jetzt nicht weiter nachgehen, wenn man das unplausibel findet, dann ist die Frage, was unterscheidet die staatliche Zumutung einer Lebensspende von Nieren von der staatlichen Zumutung einer geringen Blutentnahme? Und die nächstliegende Antwort ist, der Unterschied ist einfach einer in der Schwere der Eingriffe. Kurz und gut, wir scheinen, wenn wir unparteiisch darüber urteilen, welche Behandlungsarten wir uns gefallen lassen müssen, welche nicht, wenigstens auch der Frage Gewicht zu geben, wie die vergleichenden Konsequenzen verschiedener Regelungen aussehen. Wir werden also auch diese Frage, was wir letztlich im kantischen Sinne als instrumentalisiert werden, ansehen und verwerfen sollten, in einem gewissen Sinne abhängig machen von folgenorientierten Kalkulationen. Sodass man wiederum sagen kann, der kantische Imperativ gibt uns keine so klare Handhabe etwa für die Idee, dass staatliches Unterlassen immer unproblematisch ist, verglichen mit zwangsbewährtem Eingreifen, sondern das scheint selber eine Funktion folgenorientierter Überlegungen zu sein. Nun könnte man an dieser Stelle wiederum Thomas Pogges Überlegung in Erinnerung rufen, dass wir aber an staatliches Handeln andere Rechtfertigungsansprüche stellen als an bloßes Unterlassen. Und das ist wahrscheinlich auch so. Das ändert das Bild, aber es scheint das Bild nicht total zu ändern. Man könnte ja sagen, gut, ich bringe als zusätzliche Variable in das unparteiische Überlegen die Frage ein, was mir der Staat, indem er mir bestimmte Eingriffe zumutet, damit zu verstehen gibt, wie er mich damit behandelt. Und dann ergibt sich wahrscheinlich plausiblerweise eine besondere Begründungslast für zwangsbewährte Eingriffe. Das heißt aber noch nicht, denke ich, dass wir automatisch selbst noch in den größten unverschuldeten Notlagen für beliebig schlechte Ergebnisse plädieren würden, wenn wir auf diese Weise nur staatlichen Zwang vermeiden können. Also der Punkt ist einfach, dass Pogges Überlegung, dass staatlicher Zwang in besonderer Weise rechtfertigungsbedürftig ist, gewissermaßen die Abwägungsgewichte ein bisschen verändert. Aber auf diese Weise ist noch nicht gesagt, dass wir deswegen immer gegen staatlichen Zwang eintreten sollten, sondern das hat dann wiederum anscheinend etwas mit der Gesamtbetrachtung der Folgen zu tun. Also etwas weniger abstrakt. Wenn die Folge des Verzichts auf die zwangsbewährte Erhebung von Steuern das Verhungern und Erfrieren und Verdursten einer erheblichen Zahl von Menschen ist, oder wenn die Folge ist, dass einige Menschen sich unter Marktbedingungen buchstäblich jede von irgendwelchen Arbeitgebern angebotene Arbeitsbedingung gefallen lassen müssen, auch Prostitution, auch gesundheitsruinöse Arbeit, auch demütigende Arbeitsbedingungen, dann scheint es naheliegend, dass Menschen, die sich selbst als zwecksetzende Wesen verstehen, die Steuerfinanzierung eines Staates, der jedem ein menschenwürdiges Dasein ermöglicht und ihn von solchen marktbedingten Abhängigkeiten befreit, als das kleinere Übel ansehen würden. Also, bis zu diesem jetzigen Punkt Wenn man sich nämlich auf Kants vermeintlich eindeutige Zweckformel bezieht, scheint noch nicht klar geworden zu sein, warum wir denn der Ansicht sein sollten, dass die zwangsweise Erhebung von Steuern durch den Staat zu Zwecken der Umverteilung eine unzulässige Instrumentalisierung von Menschen ist. Denn entweder wir nennen Instrumentalisierung alles Mögliche, was wir gezwungen sind, zugunsten Dritter zu tun, und dann ist unklar, warum das unbedingt moralisch falsch ist, oder wir nennen Instrumentalisierung nur solche Zumutungen, zugunsten Dritter etwas beizutragen, die unzulässig sind, weil wir sie auf dem Standpunkt der Unparteilichkeit verwerfen würden. Dann aber sind wir im Bereich der folgenorientierten Abwägung und dann kann in Anbetracht dessen, was marktbedingte oder natürliche Abhängigkeiten und Notlagen für den Einzelnen und seine Lebensaussichten bedeuten können, staatlicher Zwang sich sehr oft als das kleinere Übel herausstellen. Also mit Kant allein scheint Nozick zu seiner Rechtfertigung des Minimalstaates nicht gelangen zu können. Bevor ich jetzt Nozicks eigenen konstruktiven Vorschlag, der sich sehr viel stärker auf John Locke bezieht, in den Grundzügen vorstelle, meine Rückfrage an Sie, ob Sie dazu Kommentare oder Fragen haben. Ich komme dazu noch. Zu dem Punkt komme ich noch. Ja, zu Locke komme ich noch. Was diesen letzten Punkt angeht, ja klar. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jemand nun deswegen, weil er ein Moralphilosoph ist, auch ein moralisch angenehmer Mensch sein muss. Aber darum geht es mir gar nicht. Sondern die Frage ist, würden wir, wenn wir moralisch, das heißt, wie ich jetzt wieder behaupten will, unparteiisch urteilen, unter allen Umständen auf eine Erzwingung verzichten, wenn denn die Erzwingung das einzige Mittel ist, um halbwegs sicherzustellen, dass jeder das, was er zum Leben braucht, auch bekommt. Natürlich kann man sich als funktionales Äquivalent zur Erzwingung von Hilfe immer private Caritas vorstellen. Dabei ergibt sich allerdings das Problem, dass der Empfänger solcher Hilfe sich sehr schnell gedemütigt fühlen wird, weil er im Grunde genommen auf das Goodwill anderer angewiesen ist und nicht sagen kann, das kann ich von jedem verlangen. Also ein Steuerstaat bringt damit ja auch, um nochmal diesen Punkt aufzunehmen, etwas zum Ausdruck, nämlich er betrachtet es als das gute Recht jedes Einzelnen, menschenwürdig leben zu können. Und das, denke ich, ist durch eine rein moralische Lösung des Problems unserer Hilfsbedürftigkeit nicht unbedingt gewährleistet. Und wie gesagt, zu Locke und wie weit das führt, will ich gleich noch kommen. Da bin ich auch skeptischer als Sie, aber das mache ich dann, indem ich Nozicks Locke-Rezeption jetzt gleich vorstelle. Ja.
Wenn Jugendliche aus meiner Sicht auch sehr utilitaristische Überlegungen über Sachen. Folge, Abschätzungen, Abwägungen, das sind die doch bei Nutzen, Zweck, Überlegungen. Und diese utilitaristische Überlegungen, die gerade der Folge, die Vorlesung einfach auch, wenn ich einen Sinn habe, das ist vielleicht überzieht.
Nein, ich würde unterscheiden zwischen einer rein konsequenzialistischen Auffassung von Moral, die ich in der Tat als Grundlage für eine Gerechtigkeitstheorie unbrauchbar finde, aus Gründen, die ich ja dargelegt habe, und der Einbeziehung folgenorientierter Überlegungen in einen insgesamt nicht utilitaristischen moralischen Rahmen. Und ich würde sagen, selbst wenn wir alle zustimmen, dass jedes Individuum bestimmte Rechte hat, gültige Ansprüche hat, werden wir den Folgen verschiedener Regelungen für unsere Lebensmöglichkeiten ein größeres Gewicht geben, als es bestimmte Naturrechtstheoretiker meinen. Also die Frage der Folgenorientierung und der Annehmbarkeit verschiedener Folgen kehrt wieder, wenn wir mal einen bestimmten Rahmen gültiger Ansprüche der Individuen errichtet haben. Er kehrt in diesem Rahmen wieder, weil sich dann wieder die Frage stellt, was würde ein Individuum, das nur ein Leben hat, sein eigenes Leben hat, das sich als zwecksetzendes Wesen versteht, das möglichst glücklich sein will, was würde ein solches Individuum von allen erwarten, dass jeder von ihnen tut oder lässt? Also in diesem Sinne würde ich in der Tat dann sagen, ist das moralische Überlegen konsequenzialistischer Natur. Man muss dann allerdings auch ein hinreichend differenziertes Verständnis von der Art der Folgen haben, die zählen könnten. Und ich hatte ja schon gesagt, zu den Folgen, die für uns zählen, gehört auch die Art und Weise, in der wir etwa durch staatliche Instanzen behandelt werden. Ja? Also es zählen nicht nur empirische Folgen, wie viele Leute verhungern, kommen durch Autounfälle ums Leben oder so etwas. Es zählt auch, was bedeutet mir der Staat, indem er durch bestimmte Methoden dafür Sorge trägt, dass möglichst wenige Leute verhungern, durch Autounfälle ums Leben kommen und dergleichen. Also wenn man das einbezieht, dann denke ich, ist es auch für eine nicht utilitaristische Moral weiterhin richtig, dass wir vernünftigerweise an den bestmöglichen Folgen interessiert sind. Und wie gesagt, also der deontologische Held Kant kann etwa mit Blick auf seine berühmte Zweckformel des kategorischen Imperativs genauso gelesen werden. Und das wollte ich eben andeuten, dass er letzten Endes auch ein sehr viel folgenorientierteres Verständnis von unparteiischer Rechtfertigung vertreten muss, konsequenterweise, als er selbst das vielleicht geglaubt hat. Gut, nun, ich würde gerne zwischen 10 vor und 5 vor aufhören. Ich hoffe, das ist für Ihre Zeitplanung noch akzeptabel. Kurz zu Nozicks eigener Deutung. Nozick benutzt Kants Formel, behandle jeden Menschen immer auch als Zweck, niemals bloß als Mittel, als eine Art Sprungbrett, um letzten Endes zu einer viel stärker von John Locke als von Kant selbst inspirierten Vorstellung von menschlicher Selbstbestimmung zu kommen. Und das ist eben die schon erwähnte Idee der Self-Ownership. Und hier ist natürlich wichtig, dass Locke selber die Selbstbeziehung eines freien Menschen als ein Verhältnis des Eigentums verstanden hat, allerdings des Eigentums in einem Sinne, der weiter ist, als wir das üblicherweise meinen. Für Nozick ist jeder Mensch zunächst einfach in dem Sinne ein Eigentümer, als er sich selbst gehört. Und das ist auf dem historischen Hintergrund von Gesellschaftsordnungen zu sehen, in denen eben noch sehr starke persönliche Abhängigkeitsbeziehungen bestanden. Hörigkeit, Leibeigenschaft und so weiter. Und natürlich gibt es auch bei Nozick selber die Problematik seines Verhältnisses zur Sklaverei. Aber seine Theorie, jetzt mal abgesehen davon, was Nozick als Mensch gemacht oder gut geheißen hat, Nozicks Theorie richtet sich zunächst einmal gegen Formen persönlicher Abhängigkeit, deren Gipfelpunkt die Sklaverei ist. Und erst sekundär soll dann aus dieser Vorstellung, dass jeder Mensch sich selbst gehört und nicht einem anderen gehört, auch folgen, dass ihm etwas von der äußeren Welt gehören darf. Also Eigentum ist in Nozick, in Lockes Theorie, an die Nozick hier anknüpft, in erster Linie eine Frage der Verfügung jedes Menschen über sich selbst und der Freiheit des Einzelnen und erst in zweiter Linie eine Frage der Verfügung über äußere Besitztümer. Nun sagt Nozick, Locke folgend, dass wir uns die Frage, was jemand legitimerweise als sein Eigentum betrachten darf, und damit die Frage der Gerechtigkeit, was jedem zukommt, als eine rein geschichtliche Frage vorstellen sollen. Und zwar in folgendem Sinne. Gerecht ist jeder Zustand, der auf eine gerechte Art und Weise erzeugt worden ist. Nozick wendet sich damit gegen zwei Auffassungen der Bestimmung gerechter Zustände. Die erste Auffassung ist eine Bestimmung gerechter Zustände anhand bestimmter Eigenschaften dieser Zustände. Also etwa ein Zustand, in dem jeder Mensch das Gleiche hat oder in dem jeder Mensch menschenwürdig leben kann. Sowas nennt er End-State-Vorstellungen von Gerechtigkeit, Endzustandsvorstellungen. Davon unterscheidet Nozick historische Vorstellungen und er sagt nun, einige historische Vorstellungen sehen zum Beispiel so aus, gerecht ist ein Zustand dann, wenn er unter Bedingungen der Chancengleichheit zustande gekommen ist oder wenn er das ungleiche moralische Verdienst der Menschen zum Ausdruck. Zustände, Bestimmungen der Gerechtigkeit von Zuständen, die auf Faktoren wie Chancengleichheit, moralisches Verdienst oder auch etwa auf das Differenzprinzip Bezug nehmen, nennt Nozick Patterned Theories of Justice. Pattern ist ein bisschen schwer zu übersetzen. Wörtlich heißt es so viel wie Muster. Also man könnte sich etwa vorstellen, es gibt Muster von Zuständen und es gibt Muster der Erzeugung von Zuständen, zum Beispiel nach Maßgabe des Verdienstes, an denen sich bemessen soll, ob Gerechtigkeit vorliegt oder nicht. Und Nozick sagt nun, eine historische Konzeption der Gerechtigkeit, wie er sie vertritt, ist eine fundamentale Alternative zu jeder Patterned Theory of Justice. Diese historische Vorstellung von Gerechtigkeit, sagt Nozick, lässt sich auf genau drei Grundsätze reduzieren. Ein Grundsatz gerechter ursprünglicher Aneignung, ein Grundsatz gerechter Übertragung und ein Grundsatz der Korrektur von Unrecht. Der erste Grundsatz ist, jeder ist legitimer Eigentümer von etwas, was er auf gerechte Weise erworben hat. Und das heißt, damit etwas legitim Eigentum von jemandem sein kann, muss es ursprünglich auf gerechte Weise erworben worden sein. Die erste Aneignung muss also gerecht gewesen sein. Der Grundsatz der gerechten Übertragung sagt, alles, was auf gerechte Weise angeeignet wurde, darf gerechterweise nach eigener freier Entscheidung des Eigentümers weitergegeben werden. Ob durch Vererbung, durch Schenkung oder durch Verkauf. Solange hier kein Unrecht eintritt, zum Beispiel durch Raub oder Betrug, bewahrt sich die Gerechtigkeit durch alle Übertragungsakte hindurch vom ursprünglich gerechten Aneignungsverhältnis her. Und der dritte Grundsatz schließlich sagt, die Gerechtigkeit verlangt Korrekturen in genau den Fällen, in denen gegen Grundsatz 1 oder auch Grundsatz 2 verstoßen wurde. And that's it. Und die Zumutung, die darin steckt, hat etwas damit zu tun, dass damit für Nozick beliebig beschaffene Zustände gerecht sein können, weil alles auf die Art des Zustandekommens dieser Zustände ankommt und nichts anderes. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ein Zustand so ist, dass de facto in ihm Leute vermeidbarerweise verhungern, ist das kein hinreichender Grund, um diesen Zustand als ungerecht zu disqualifizieren. Wenn in diesem Zustand keine effektive Chancengleichheit herrscht, sondern einige Leute von Geburt an keine Chance haben, ihre Fähigkeiten zu entfalten, weil sich ihre Eltern zum Beispiel keine privaten Schulen leisten können, dann ist das kein hinreichender Grund, den Zustand ungerecht zu nennen. Also die Zumutung eines rein historischen Verständnisses von Gerechtigkeit besteht einfach darin, dass man allein aufgrund der Genese, der Art und Weise der Hervorbringung eines Zustandes, völlig unabhängig von der Beschaffenheit des Zustandes selbst, sagen soll, ob es gerecht ist oder nicht. Hier ergeben sich ein paar Probleme. Das erste Problem ist ein Unbestimmtheitsproblem. Und das hat mit der Idee der ursprünglich gerechten Aneignung zu tun. Die ursprünglich gerechte Aneignung ist der Dreh- und Angelpunkt in dieser Theorie der Gerechtigkeit. Wenn die nicht gerecht war, kann alles andere auch nicht gerecht sein. Nun, wie ist Eigentum zustande gekommen? Karl Marx etwa hat zu zeigen versucht, dass am Anfang des Kapitalismus eine Geschichte der gewaltsamen Trennung ursprünglich kleiner Privateigentümer von ihrem Eigentum stand. Er nannte das ursprüngliche Akkumulation. Und dass erst in der Konsequenz dieses groß angelegten Gewaltaktes dann die Gesellschaft sich aufspaltete in eine Menge größerer Eigentümer von Herstellungsmitteln und eine Menge von Proletariern, die also gezwungen waren, ihre Arbeitskraft zu vermieten, weil sie kein anderes, nämlich sachliches Eigentum mehr hatten. Oder nehmen wir die USA von heute. Sie können auch Brasilien, Australien, Neuseeland oder was Sie wollen nehmen. Die USA von heute werden bevölkert von Menschen, deren große Mehrzahl die Nachfahren von Einwanderern sind, die die amerikanischen Ureinwohner gewaltsam vertrieben, an den Rand gedrängt oder auch direkt oder indirekt ums Leben gebracht haben durch Tötung der Büffelherden, durch Verbreitung todbringender Krankheiten, durch sogenannte Indianerkriege und so weiter. Die ganze USA sind also, um es jetzt ein bisschen platt zu machen, das soll jetzt überhaupt nichts Anti-Amerikanisches sein, es geht nur um Nozick-Logik, die ganze USA sind gegründet auf einen einzigen Gewalt- und Raubzug. Nun sagt Nozick, alles, was ursprünglich nicht gerecht angeeignet wurde, kann auch nicht gerecht weitergegeben werden. Das heißt, wenn die ursprüngliche Aneignung unrecht war, dann kann daraus kein Recht erwachsen, streng genommen. Daraus folgt nun, dass streng genommen es wahrscheinlich in der Welt so gut wie kein legitimes Eigentum gibt. Weil die Genese, die geschichtliche Nachzeichnung der Art und Weise des Zustandekommens dieses Eigentums fast immer irgendwelche mehr oder weniger gravierenden Akte des Unrechts zu erkennen gibt. Also wenn man das Ganze konsequent betreibt, ist bereits hier die Geschichte zu Ende. Und das Mindeste, was man wohl sagen kann, ist, es überfordert die Kapazitäten der besten Historiker der Welt und der größten und kundigsten Historikerkommissionen, die man sich vorstellen mag, herauszufinden, welche Eigentümer, über die Menschen heute disponieren, auf eine ursprünglich gerechte Art und Weise angeeignet wurden. Das ist also ein, wie ich denke, sehr fundamentales Unbestimmtheitsproblem. Und die einzige Möglichkeit, wenn man nicht mit seiner Gerechtigkeitstheorie direkt ins Nirvana abbiegen will, scheint zu sein, dass man hier irgendwo mehr oder weniger arbiträr einen Haltepunkt macht und sagt, okay, wir sollten beispielsweise sagen, dass ein historisches Unrecht gewissermaßen irgendwann verjährt. Also auch wenn bei der Gründung des Staates Israel und in seiner unmittelbaren Vorgeschichte sehr viel Unrecht im Spiel war, ist irgendwann der Punkt erreicht, an dem die Ansprüche, die legitimen Ansprüche der Menschen, die heute im Staat Israel leben, ein so großes Eigengewicht bekommen, dass die Geschichte des Unrechts nicht mehr wie ein riesiger Schlagschatten alles delegitimiert, was in dem Staat passiert. Das ist, wie ich finde, sehr plausibel, aber es ist im Grunde genommen, gemessen an Nozicks strikt historischer Konzeption, ein Ad-hoc-Manöver. Das will ich dazu nur sagen. Also, was gehört den Indianern, ist eine Frage, die sich unmittelbar aufdrängt. Für eine Theorie, die ja, wie gesagt, nicht etwa sagen kann, die USA den Indianern zurückzugeben, hätte verheerende Folgen für die Menschen, die heute dort leben. Denn die Folgen interessieren Nozick ja sonst auch nicht. Erster Punkt. Nun, das wahrscheinlich grundlegende Problem einer libertarianischen Theorie der Selbstverfügung. Wie kann je ein Mensch Eigentümer von etwas geworden sein, was nicht zu ihm selbst gehört? Der Ausgangspunkt der Libertarianer ist Selbstbesitz. Mir gehören, grob gesprochen, meine geistigen Kapazitäten, meine Hände, meine Augen und so. Also alles, was man im Sinne einer unproblematischen Identitätstheorie der Person und nicht ihrer Umwelt zurechnen darf. In der Welt können wir aber nur wirksam werden als Handelnde, indem wir von ganz vielem Gebrauch machen, was in letzter Instanz nicht von Menschenhand geschaffen wurde. Ohne die Zutat der Natur, die durch alle Akte menschlicher Gestaltung, Formung und Hervorbringung hindurch immer einen Rest von Unverfügbarkeit behält, könnte kein Mensch effektiv in der Welt wirksam werden. Also scheint die effektive Verfügung des Menschen über sich selbst zu implizieren, dass er auch über etwas verfügt, was ursprünglich kein Mensch geschaffen hat. Und jetzt ist also einfach die Frage, wie überbrückt man die Kluft zwischen der Selbstverfügung und der Verfügung über etwas anderes, damit ein Mensch nicht nur sagen kann, mir gehören meine Hände, sondern zum Beispiel auch, mir gehört etwas von dem Raum, in dem ich etwas anbaue, oder mir gehören bestimmte Dinge wie Fahrräder, Autos, Platten oder so. Das ist das grundlegende Problem. Der Schritt vom Selbstbesitz des Menschen zum äußeren Eigentum ist ein klärungsbedürftiger Schritt für eine Theorie, die mit der Self-Ownership als Dreh- und Angelpunkt beginnt. Und hier kommt uns zum Zuge, was Sie vorhin in Ihrem Kommentar angesprochen haben. Nozick sagt, wir dürfen uns äußeres Eigentum aneignen, genau dann, wenn, also wir dürfen etwas Äußeres in unser Eigentum verwandeln, genau dann, wenn auf diese Weise niemand schlechter gestellt wird, als er in einem Zustand der Herrenlosigkeit dieses Gutes war. Die Kontrastfolie ist hier ein Zustand der Herrenlosigkeit von allem. Und auf dieser Kontrastfolie soll dann die Berechtigung privaten Eigentumserwerbs darin bestehen, dass man der Natur etwas entnimmt, ohne dabei Dritte schlechter zu stellen, als sie ohne diesen Akt der Aneignung gewesen wären. Nozick nennt dies den Lockschen Vorbehalt. The Lockean Proviso. Und das nimmt Bezug auf eine knappe, aber einflussreiche Stelle in Locke's Second Treatise on Government, wo Locke sagt, ursprünglich darf der Mensch Eigentum erwerben, bei Locke unter der Bedingung, dass er etwas, was die Natur bereitstellt, mit seiner Arbeit mischt, gegeben, dass für alle anderen noch genug von gleicher Qualität übrig bleibt. Das ist Lockes Formulierung und Nozick spielt nun verschiedene starke oder schwächere Lesarten durch und sagt, plausibel ist es so zu verstehen, dass dies ein Verbot enthält, andere durch Akte einseitiger Aneignung schlechter zu stellen, als sie ohne diese Akte einseitiger Aneignung dagestanden hätten. Das ist der Locke'sche Vorbehalt. Und jetzt hat Nozick eine relativ einfache Vorstellung, wie die Rechtfertigung von Eigentum gelingen kann. Also ich mache es jetzt etwas grob, aber ich denke nicht unfair. Eine Welt, in der die Menschen zum Beispiel als Nomaden hier gejagt, dort gesammelt haben, ohne dass irgendjemand etwas als privates Eigentum beanspruchen konnte, war eine Welt, in der viele Menschen auf einem relativ niedrigen Niveau der Existenzsicherung leben konnten. Manche konnten nicht leben, sind dann verhungert oder erfroren oder so, aber viele konnten so leidlich leben. Verglichen damit ist die Rechtfertigung einer kapitalistischen Eigentümerordnung eine einfache Sache, weil der Kapitalismus Menschen Anreize gegeben hat, etwas als ihr Eigentum zu hegen, zu pflegen, auszubauen und damit zum Beispiel die Ergiebigkeit des Bodens ungeheuer zu steigern gegenüber dem Zustand anfänglicher Besitzlosigkeit. Also die grundlegende Idee der Rechtfertigung einer Aufteilung der Welt in Privateigentum ist einfach, dass diese Aufteilung ganz neue Möglichkeiten geschaffen hat, Menschen für den Verlust ihrer ursprünglichen Freiheit als freischweifende Nomaden zu kompensieren. Und in diesem Sinne ist dann der Kapitalismus, grob gesprochen, unproblematisch gerechtfertigt. Also als Schlagwort, der stolzeste Häuptling eines nomadisch lebenden Indianerstammes hatte keine beheizbare Wohnung, wie sie heute jedem Hartz-IV-Empfänger zusteht. Eine Sache, die man hier natürlich sofort anmerken kann, ich will dem nicht weiter nachgehen, ich will es nur erwähnen, ist, dass damit eine sehr enge Vorstellung von den Gütern, an denen man Verbesserung oder Verschlechterung bemisst, ins Spiel kommt. Im Grunde ist es die Vorstellung der materiellen Kompensierbarkeit beliebiger Nachteile. Ein Häuptling hatte ja vielleicht einen bestimmten Stolz als Träger einer bestimmten sozialen Würde. Ein solcher Häuptling hatte als Mitglied eines nomadisch lebenden Stammes bestimmte Freiheiten. Er hatte vielleicht auch bestimmte religiös gefärbte Vorstellungen seines Verhältnisses zu dem Land, auf dem er lebt und das er als Jäger und Sammler nutzt. Das sind alles Dinge, von denen man mit Fug und Recht bezweifeln kann, dass sie materiell kompensierbar sind. Dass man also sagen kann, ein Häuptling lebt nicht nur gemessen an Einkommen und beheizter Wohnung und vielleicht an durchschnittlich zu erwartenden Lebensjahren und an Kalorienzufuhr, besser oder schlechter, sondern ein Häuptling lebt alles in allem genommen schlechter als ein Hartz-IV-Empfänger heute. Denn der Hartz-IV-Empfänger heute kann natürlich gemessen am Häuptling auch als sehr viel schlechter gestellt angesehen werden, wenn man etwa die Frage stellt, was für ein Selbstverhältnis, was für eine Selbstachtung, was für ein Stolz vermittelt eine Hartz-IV-Existenz verglichen mit der eines Häuptlings unter nomadischen Bedingungen allgemeiner Besitzlosigkeit. Also das ist ein nicht ganz unerhebliches Problem für diese Art der Rechtfertigung kapitalistischer Aneignung, dass sie im Grunde genommen mit der materiellen Kompensierbarkeit aller möglichen Arten von Verlust rechnet und damit nebenbei gesagt mit dem liberalen Grundpostulat in Spannung steht, dass die Vorstellungen der Menschen von einem guten Leben legitimerweise divergieren und dass manche Leute in ihrem Leben etwas anderes als materiellen Komfort und Sicherheit wichtiger nehmen als materiellen Komfort und Sicherheit. Gut. Ich will es dabei belassen und in der nächsten Vorlesung dann darauf zu sprechen kommen, was eigentlich für Nozicks relativ minimales Erfordernis spricht, dass man durch die ursprüngliche Aneignung einfach niemanden schlechter stellen darf, einmal vorausgesetzt, dass niemand schlechter gestellt wird, wenn man ihn für den Verlust einer ursprünglichen Freiheit materiell kompensieren kann. Da will ich nächste Woche wieder einsetzen. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch eine schöne, hoffentlich regenfreie Restwoche. Bis dann.